Der europäische Traum ist übrigens keine westliche Errungenschaft. Er wurde auch in Osteuropa geträumt und hat den Sturz der Mauer vorbereitet.
Wie Sie gesehen haben, war für Russland das Verhältnis zu Europa seit der frühen Neuzeit eine zentrale politische, wirtschaftliche, aber vor allem Identitätsfrage. Während eine Seite Europa nacheiferte, lehnte die andere dieses leidenschaftlich ab.
Österreich hat gerade in der letzten Zeit einen enormen Beitrag dazu geleistet, diese europäische Idee auch aus einer anderen Perspektive wieder am Leben zu halten.
Es scheint also so, als ginge es in den genannten Gegnerschaften nicht bloß um Geländegewinne, sondern um ein Aufbegehren gegen das Entscheidende, wofür Europa steht, nicht zuletzt die Freiheit.
Herzlich willkommen beim 38. Podcast Grundsatz, dem Podcast der Politischen Akademie der Volkspartei. Diesmal zu einer Sonderfolge, bei der wir die Ausschnitte und die wichtigsten Ausschnitte aus dem Symposium Die große Erzählung zu Europa bringen. Mein Name ist Gerhard Jelinek, ich darf Sie als Moderator durch die folgende knappe Stunde führen. In wenigen Wochen entscheiden die EU-Bürger über die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments mit ihren rund 720 Abgeordneten. Europa steht in den kommenden Jahren vor schweren Herausforderungen. Der Krieg gegen die Ukraine, der Kampf um wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit in der Welt, Migration und Umweltfragen. Abseits aller aktuellen Probleme braucht Europa so etwas wie eine große Erzählung. Die Politische Akademie der Volkspartei hat dazu zu einem großen Symposium geladen. Mit dabei unter anderem die Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann, der Historiker Michael Gehler und die aus der Ukraine stammende Schriftstellerin und Journalistin Tanja Malatschuk, Bachmann-Preisträgerin des Jahres 2018, stellt ihre Perspektive zu Europa angesichts des Ukraine-Krieges dar. Zunächst aber die Präsidentin der Politischen Akademie, Bettina Rausch-Amon, über die Motive, sich gerade vor einem Wahlkampf auf die Grundsätze und die großen Erzählungen zu Europa zu besinnen.
Der Friede der Welt kann nicht gewahrt werden ohne schöpferische Anstrengungen, die der Größe der Bedrohung entsprechen. Viele im Raum werden es kennen. Es ist die erste Zeile der Schumann-Erklärung, sagt so landläufig, die Geburtsstunde der Europäischen Union, die damals ja noch nicht so geheißen hat, sondern viel technischer die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl war. Aber wahrscheinlich natürlich auch sehr passend, denn dieses Zitat wurde gesprochen 1950 in einer Zeit, in der sich die Menschen buchstäblich und metaphorisch noch durch die Trümmer des Zweiten Weltkriegs kämpften. Sie bezeichnen aber eine Geburtsstunde einer schon konkreteren Idee einer europäischen Einigung und einer, wie ich meine, und auch das ist natürlich eine Aussage, die man herausfordern kann, auch auf Basis der Disziplinen, die heute hier versammelt sind und die zur Sprache, die auch hier ans Podium treten werden, die Geburtsstunde der erfolgreichsten aus meiner Sicht Friedensidee auf diesem Kontinent und vermutlich auch auf der ganzen Welt, zumindest zur Stunde oder zumindest soweit wir das mit unserem bescheidenen Horizont überblicken. Ein Modell, diese europäische Einigung, und heute nennen wir sie Europäische Union, das aufgrund der aktuellen Lage, politischen Lage, geopolitischen Lage vielleicht so stark das erste Mal seit ihrem Bestehen geprüft wurde und geprüft wird wie schon lange nicht, weil in den einzelnen Ländern und Gesellschaften, die diese Einigung mit auf den Weg gebracht haben oder tragen, es Prüfungen und Herausforderungen gibt und weil auch das Miteinander auf dem Prüfstand steht. Und jetzt denke ich, auch wenn man mit einzelnen Entscheidungen inhaltlich, ja, an der Art und Weise, wie sie zustande kommen, in ihrer Geschwindigkeit oder eben Nichtgeschwindigkeit nicht zufrieden ist, wenn man mit dem einen Proponenten, der einen Proponentin, der anderen Proponentin nicht übereinstimmt, so denke ich doch, dass die Einheit Europas als solche, die Idee, dass wir da etwas Gemeinsames vor uns oder wahrscheinlich auch hinter uns haben, dass uns etwas verbindet, dass diese Idee an sich schon mal das Wichtigste ist und auch dieses ein grundsätzliches Bekenntnis zu dieser Idee mal Voraussetzung für ganz, ganz vieles ist, das hier auch gelingen kann. Man kann schon so eine Idee haben, ein Symposium zu machen, dann kann man Einladungen aussprechen, aber diese Einladungen müssen natürlich auch angenommen werden, damit es gelingt. Und es ist gelungen und für dieses Gelingen möchte ich zwei Herren herzlich Danke sagen. Das ist Thomas Köhler, das ist Christian Mertens. Ihr seid habt die Initialzündung für diesen heutigen Tag, für diese beiden Tage, für dieses Wochenende gegeben.
Die beiden Historiker Christian Mertens und Thomas Köhler führen durchs Symposium.
Vielen herzlichen Dank, dass die Politische Akademie unserem Konzept, unserer Initialzündung, wie du es genannt hast, für dieses Symposium Raum gibt. Vielen herzlichen Dank dafür. Und du hast bereits in deiner Einleitung auf Robert Schumann hingewiesen, dessen Initialzündung ganz wesentlich war für die europäische Integration, an der auch andere Personen wie Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi und viele andere beteiligt waren und ins Heute geführt haben.
Thomas Köhler eröffnet die Diskussion mit der Frage, ist Europa ideal oder ist Europa real oder ist es gar eine Fiktion?
Zur Frage, ob Europa Fiktion ist, ob es Realität ist, ob es real ist, ob es ideal ist. Vieles steht heute zur Diskussion und diese Diskussion ist, darauf sind wir sehr stolz und dafür sind wir dankbar, interdisziplinär, hochkarätig. Viele Fragen werden darin gestellt werden und viele Fragen werden vielleicht oder vielleicht nicht beantwortet. Lassen wir es offen, seien wir offen.
Den programmatischen Einstieg machte die Kulturwissenschaftlerin der Universität Konstanz, Aleda Assmann. Sie referiert über den europäischen Traum.
Die EU ist alles andere als eine stabile Institution und genau das hat sie mit der Demokratie gemeinsam. Wir erleben ja gerade, wie Demokratien überall in der Welt in Gefahr sind, weil sie, wie wir von Böckenförde gelernt haben, von Voraussetzungen leben, die sie nicht garantieren können. Die EU hat sich als eine Schutzmacht der Demokratie erwiesen. Schleichende Prozesse der Entdemokratisierung erleben wir gerade in vielen Ländern, wie den USA oder auch Israel. Aber nur in der EU gibt es eine übergeordnete Kontrolle und Diskussion darüber, wie Druck auf die entsprechenden Länder, man denke an Ungarn, ausgeübt und, wie im Fall Polens, die Entwicklung auch einmal zurückgedreht werden kann. Die Kraft der EU bestand in der Bereitschaft, aus der Geschichte zu lernen. Hier kommen die vier Lehren. Die erste Lehre haben Robert Schumann und Jean Monnet der EU ins Stammbuch geschrieben. Mit ihrer biblischen Friedensbotschaft, Schwerter zu Pflugscharen. Und damit haben sie die deutsch-französische Erbfeindschaft überwunden und eine neue gemeinsame Wirtschaftspolitik entwickelt. Zweite Lehre, Demokratisierung und Rechtsstaatlichkeit. Das war keineswegs ein Selbstläufer, denn etliche Mitgliedstaaten der EU hatten noch bis in den 1970er Jahre eine Diktaturgeschichte, wie Spanien, Portugal oder auch Griechenland, natürlich auch die DDR. Deutschland war nämlich gleich doppelt betroffen. Dritte Lehre, das nenne ich die selbstkritische Erinnerungskultur, die in Westdeutschland nach 1990 entstand. Nach der Schlussstrichpolitik der Nachkriegszeit von Adenauer bis Kohl, die einen erfolgreichen Neustart für die westdeutsche Demokratie ermöglichte, hat es 4 Jahrzehnte gedauert, bis die überlebenden Zeugen der Shoah endlich Gehör fanden und sich die ganze Gesellschaft in Deutschland der Aufgabe stellte, das bleierne Schweigen zu brechen und den Holocaust in ihr nationales Gedächtnis aufzunehmen. Die vierte Lehre schließlich sind die Menschenrechte, die schon oft in der Geschichte erklärt wurden, aber 1948 unter der Federführung von Stéphane Hessel und René Cassin neu formuliert zur Grundlage eines humanen Regierens gemacht wurde und auch mit einem Durchsetzungsmechanismus verbunden wurde, dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. An diesen Maßstäben also muss sich die EU weiterhin messen lassen, denn sie ist eben nicht nur eine Wirtschaftsgemeinschaft, sondern eine Rechts- und Wertegemeinschaft. Mitgliedstaaten, die ihre rechtsstaatlichen Prinzipien Schritt für Schritt aufgeben, stehen hier unter genauer Beobachtung und werden inzwischen auch sanktioniert. Und das genau meine ich mit der EU als Schutzmacht der Demokratie.
Demokratie erfordert in einem gewissen Sinne und wahrscheinlich auch in einem wichtigen Sinne auch Toleranz. Marie-Louisa Frick, geboren in Osttirol, Philosophin an der Universität Innsbruck, über die Aufklärung und Europa, die Grundlage für dieses Europa, das wir gerne haben.
Die Aufklärung ist nicht einfach eine große Erzählung der Befreiung, der Demokratie, der Rechte. Es ist komplex. Und das zeigt sich auch beim Thema Toleranz. Sie sehen hier John Locke mit seiner berühmten Schrift, seinem Brief über die Toleranz. Aber die Toleranz sollte nicht für alle gelten. Und er hatte gute Gründe, Katholiken explizit auszuschließen, auch Muslime explizit auszuschließen. Ja, für wen soll dann Toleranz überhaupt noch gelten? Naja, für alle die, die sich an die Obrigkeit halten, die loyal sind zum politischen System, die keine externen politischen Autoritäten beschwören, wie Katholiken, den Papst, Muslime, den Mufti in Konstantinopel beziehungsweise eben Istanbul. Das sind die Einschränkungen, die John Locke für aufgeklärte Toleranz statuiert. Wir würden heute damit nicht gut fahren, wenn wir eine solche Toleranz als Ideal sehen. Und wir haben umgekehrt schon im Zeitalter der Aufklärung radikale Vertreter der Toleranz, hier wie Roger Williams, der Gründervater von Rhode Island, einem Bundesstaat an der Ostküste der USA, der explizit in seiner Schrift The Bloody Tenet of Persecution auch die Toleranz gegenüber Satanisten eingefordert hat. Eine Toleranz, die man sich in der damaligen Zeit aus Sicht der meisten überhaupt nicht ansatzweise vorstellen konnte. Also ein radikaler Denker der schrankenlosen Toleranz versus einen Philosophen der sehr eng gedachten Toleranz. Was ist also die richtige Toleranz? Wir stehen vor dieser Schwierigkeit und wir stehen auch vor vielen weiteren Schwierigkeiten. Denken wir nochmal kurz an Voltaire, auch er ein großer Denker der Toleranz, vor allem des Kritiker auch des religiösen Fanatismus, aber eben auch jemand, der geglaubt hat, man muss gerade darin intolerant sein, dass man religiösen Fanatismus aufdeckt und ihn auch polemisch, aggressiv, rhetorisch angeht. Und hier seine Schrift Mahomet über den Propheten Mohammed. Das ist ein Theaterstück und alles andere als schmeichelhaft. Hier wird der historische Mohammed als Verführer der Jugend, als Aufrührer, als blutrünstiger Demagoge gezeichnet. Und dieses Stück wird in Europa heute nicht mehr aufgeführt. Und wenn, dann müsste man wahrscheinlich eine Heerschar von Polizistinnen und Polizisten vor das Theater stellen. Was ist also aufgeklärte Toleranz? Und wie weit darf man gehen, um eine tolerante Gesellschaft zu erreichen, gerade dadurch, dass man die Intoleranz bloßstellt und sie bekämpft? Die Frage gleiche Rechte hat damals auch im 18. Jahrhundert das Judentum betroffen. Hier haben Sie Moses Mendelssohn, der in seiner Schrift Jerusalem über die bürgerliche Befreiung der Juden eine interessante Politik vorstellt, wie man den eigentümlichen Charakter der jüdischen Religion auch als Gesetzesreligion bewahrt und gleichzeitig Juden ermöglicht, dass sie politische Subjekte des neuen Gemeinwesens werden, hier der deutschen Staaten. Die Juden sollten vor allem in der Halakha, dem jüdischen Recht, das Strafrecht aufgeben. Das Strafrecht sollte allein das Recht des jeweiligen Staates sein, in dem sie leben. Aber ihr Zeremonienrecht, ihre sonstigen kleineren, quasi zivilrechtlichen Regelungen sollten sie behalten dürfen, um ihre Identität zu wahren. Wir werden, wenn wir diese Debatten lesen, auch hier gibt es viele polemische Schriften für und wider und aus anderer Sicht von anderen jüdischen Gelehrten, werden wir uns vielleicht erinnern, dass wir heute mit Blick auf den Islam ähnliche Debatten führen. Was ist mit dem islamischen Recht, der Scharia? Inwieweit können Muslime ihm treu bleiben, ohne zugleich den Anspruch aufgeben zu müssen, loyale Staatsbürger zu sein? Die Debatte hatten wir in ähnlicher Form bereits in Deutschland hier mit Moses Mendelssohn und vielen weiteren. Die Frage also, gleiche Rechte für wen, welche Rechte eigentlich? Diese Debatte ist genauso unabgeschlossen wie die vorangegangene, die ich gezeigt habe. Und ich komme zum Fazit. Die Vielschichtigkeit der Aufklärung als Epoche, aber auch als ideengeschichtlicher, quasi als Reservoir für unsere Moderne, ist vielschichtig. Also die Vielschichtigkeit ist konfliktreich, das wollte ich eigentlich sagen. Und wir haben es mit vielen kleinen Erzählungen zu tun, nicht mit einer universalen großen Erklärung. Und es ist überhaupt nicht klar, was eigentlich die Werte der Aufklärung sind. Darüber müssen wir immer wieder streiten, nachdenken und uns gemeinschaftlich auseinandersetzen.
Europa hat nicht mit der Aufklärung begonnen und Europa hat nicht mit der Europäischen Union begonnen. Die Idee von Europa reicht viele Jahre, Jahrhunderte, fast Jahrtausende zurück in die Geschichte. Michael Gehler, Historiker, führt uns auf die historischen Spuren und die vielen Mosaiksteine, die Europa im Laufe der Geschichte ausgemacht haben und ausmachen.
Berater, Gelehrte, Philosophen, Schriftsteller einerseits, Diplomaten, Politiker und Staatsmänner andererseits begriffen im Laufe der Geschichte Europas mit verschiedenen Ideen und Plänen. Es sind Bausteine, immer wieder Bausteine, aber keine große, geschlossene, integrierte Geschichte. Mit verschiedenen Ideen und Plänen den Kontinent, ich nenne das als Verantwortungsraum, als Verhandlungsraum, als Gestaltungsraum, aber auch als Expansionsraum, als Erweiterungsraum, sowie auch als Abgrenzungs- und Exklusionsraum. Die Untrennbarkeit nationaler Anliegen von europäischen Interessen war dabei stets erkennbar. Es ist beachtlich zu sehen, dass die frühen Ideen zu Europa bereits auf spätere Europakonstruktionen hinweisen und sich Bezüge zur Gegenwart herstellen lassen. Interessant ist immer wieder als tragendes Element der Wunsch zur Herstellung von Frieden in Europa. Übrigens kommt schon sehr früh das Argument hervor, Frieden in Europa, um sich außerhalb Europas behaupten zu können. Wichtiger Punkt. Und die Klage, dass man viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt sei. Ist das was Neues unter der Sonne? Ich frage mich. Auch sehr deutlich wird schon im 19. Jahrhundert, dass es notwendig sei, sich zwischen Russland und zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika, auch bei aller Bewunderung für Demokratie und Freiheit, zwischen Russland und den Vereinigten Staaten von Amerika, zum Teil kommt auch schon China, dämmernd am Horizont, sich behaupten müsse. Die Idee der Vereinigten Staaten von Europa blieb bis Anfang der 90er Jahre im Zeichen der EG-12 und dem EU-Vertrag von Maastricht mit Österreich, Schweden, Finnland, dann EU-15 noch von Bedeutung. Noch von Bedeutung. Aber bereits Kohl rückt ab von der Idee der Vereinigten Staaten von Europa, die er noch zuvor vertreten hat. Wäre ein eigenes Thema. Das passiert nämlich im Kontext des Referendums über den Maastricht-Vertrag in Frankreich. Mit der sogenannten, ein hässliches Wort, Osterweiterung und den zunehmenden Renationalisierungstendenzen, also noch vor dem Krisenjahrzehnt von Lehman Crash bis Anti-Corona, verliert dieser Gedanke der Vereinigten Staaten von Europa, wenn man ihn mit einem Bundesstaat verbindet, an Relevanz. Was können wir lernen? Vieles. Alles schon einmal da gewesen. Nichts Neues unter der Sonne. Europa-Ideen, Europa-Konzeptionen sind weit älter als die europäische Integration. Überwiegend waren es Männer, ich glaube nur Männer. Der europäische Integrationsgeschichtsschreibungskontext ist ebenfalls noch eigens zu periodisieren. Das Friedensmotiv war ein tragendes Element. Die Konkretisierung im 18. und 19. immer stärker. Aber ständig waren Rückschläge durch Kriege gegeben und wiederkehrende Friedensschlüsse und nach Auslaugung, Erschöpfung und Niederlagen wieder Neuanläufe, Institutionalisierung und schließlich der Stand der Dinge von heute.
Ja, und wie ist dieser Stand der Dinge heute? Die Illusion von einem Ende der Geschichte, wie das in einem berühmten Buch geheißen hat, die hat sich ja mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine erledigt. Europa muss sich auch neu definieren. Der Politikwissenschaftler Peter Nitschke von der Universität Vechta über die neuen Herausforderungen für Europa auch im Sinne einer gewissen Wehrhaftigkeit.
Wenn wir über den Frieden in Europa reden, dann müssen wir über den Krieg reden, der in der Mitte Europas gerade ausgeführt wird. Und der betrifft uns dann alle. Das ist nicht einfach Osteuropa, sondern es trifft die Mitte von Europa. Und wenn wir sagen Demokratie und Rechtsstaat, die Menschenrechte, das Christentum, die Marktwirtschaft, das alles sei konstitutiv und die Solidarität und auf die Freiheit, sind wir in der Lage, diese Freiheit, diese Menschenrechte auch zu verteidigen für das eigene Selbst? Oder sind das nur so Plastikwörter, die wir gelernt haben, im Laufe der letzten Jahrzehnte zu benutzen, weil wir doch konsumtiv marktwirtschaftlich so erfolgreich waren? Denn das steht jetzt tatsächlich auf der Kippe. Wer sichert denn unseren Frieden, wenn nicht wir, etwa die Amerikaner in der NATO? Oder was ist, wenn sie das nicht mehr machen? Sind wir dann in der Lage, diesen Frieden für unser System zu sichern? Darum geht es auch in diesem Krieg in der Mitte Europas. Deshalb, das Friedensprojekt bedarf dringend einer militärischen Infrastruktur. Dringend heißt nicht in irgendwelchen Projektionen bis 2030, 45, 50, sondern jetzt, heute, dieses Jahr, nächstes Jahr. Gucken sich die Debatten dazu an im Rahmen der einzelnen Mitgliedstaaten. Und vor allen Dingen die Frage, wer bezahlt die Kosten? Sie kennen das in dem Streit um den NATO-Haushalt, wo man schon vor über 20 Jahren beschlossen hatte, dass 2% der Bruttoinlandsproduktionskapazität in den Rüstungsbereich fließen sollte. Staaten wie Deutschland haben das 20 Jahre lang nicht geschafft. Das Gleiche würde sich hierbei wiederholen. Nur zur Erinnerung, die alte Bundesrepublik West hat vor 1989 teilweise bis zu 4% ihrer Bruttoinlandsproduktionskapazität in den Rüstungsbereich gesteckt. Das ist eine Dimension, um die es geht. Und darauf müsste man unsere westlichen demokratischen EU-Gesellschaften auch vorbereiten. Ich sehe aber diese Diskurse nirgendwo. Vielleicht mit einer Ausnahme, das ist Frankreich. Frankreich hat sich nach der Statistik des letzten Jahres in der Frage der Finanzierung von Rüstungsgütern und weltweiten Verkauf auf, vielleicht haben Sie es gesehen, auf den zweiten Platz nach vorne geschoben, hinter den USA. Auf dem zweiten Platz stand traditionell Russland. Russland ist jetzt nur noch der dritte Platz. Und dann geht es weiter mit China und Deutschland. Das heißt, der französischen Politik ist offenbar sehr wohl bewusst, was hier auf die nationale Gesellschaft und damit auch auf die Europäische Union zukommt.
Eine der Vorläuferorganisationen, wenn man so will, der übernationalen Europäischen Union war dieses Gebilde des übernationalen Staates der K&K-Doppelmonarchie. Welche Rolle Mitteleuropa bei diesem Einigungsprozess Europas spielt und gespielt hat, darüber spricht Botschafter Dr. Emil Brix, der Direktor der Diplomatischen Akademie in Wien und ein vehementer Kämpfer und Vorkämpfer der Idee von Mitteleuropa.
Was hat eigentlich Wien um 1900 groß gemacht? Und das war genau diese Idee Mitteleuropas, mit der Vielfalt, die Idee mit Umgang, mit Gegensätzen, die Idee, wie man einen gesunden Sinn von Pragmatismus auch in der Politik braucht, wenn man so viel Vielfalt hat. Aber auch die Frage, warum ist es politisch gescheitert? Woran ist es politisch gescheitert, dieses Habsburgerreich damals? Aber jedenfalls der Wunsch, dass auch Österreich nachdenken muss über diesen größeren Rahmen und sich nicht an die Grenze des Eisernen Vorhanges als Ende seiner eigenen Geschichte sehen muss. Und das ist ja relativ erfolgreich gewesen. Ist ja nicht nur kulturell erfolgreich, sondern auch wirtschaftlich erfolgreich gewesen. Österreich ist in diese Länder auch gegangen. Der Kontakt besteht ja hier noch. Nur mein Befund ist, es ist zwar gelungen, die Veröstlichung Mitteleuropas in Ländern wie Polen und Ungarn, aber auch Ungarn, Kroatien zu beenden. Aber das Erstaunliche daran ist, dass es nicht dazu geführt hat, dass sie sich zum Westen fühlen, sondern eigentlich jetzt eine Differenzierung vom Westen in diesen Ländern die größere Frage geworden ist als eine Differenzierung vom Osten. Zumindest politisch. Der Krieg hat das noch einmal gedreht. Der Krieg seit Februar 22 hat natürlich den ganzen Raum wieder zu Frontstaaten gemacht gegenüber Russland. Wenn man die Geschichte Mitteleuropas schaut, dann ist die Erfahrung, Frontstaat zu sein, etwas, was man immer vermeiden wollte. Immer vermeiden wollte. Weil der Name Mitteleuropa ist ja entstanden im 19. Jahrhundert, mehr oder weniger als politischer Begriff, um zu sagen, wir wollen eigentlich nicht nur zwischen dem deutschen Raum und dem russischen Raum eingezwängt sein, so kleine Staaten zwischen den beiden Ländern. Und diese Unterscheidung zwischen, was machen wir zwischen Deutschland
Und Russland hat den ganzen mitteleuropäischen Raum im 20. Jahrhundert dann bestimmt. Immer wieder die Versuche der Dominanz. Das ist mein Befund einer Situation, in der wir die Chancen, die wir haben nach wie vor bei einer Zusammenarbeit im mitteleuropäischen Raum bisher nicht ausreichend politisch genutzt haben. Ich denke, in allen anderen Bereichen hat Österreich hier sehr viel aufzuweisen. Politisch ist es nicht gelungen. Nun kann man sagen, Transformationszeiten brauchen Generationen und wir wissen, wie kompliziert diese Lage für die aufholenden Staaten gewesen ist. Aber ich fürchte, und das ist immer noch das Plädoyer eigentlich, wenn wir über Europa sprechen, dann sollten wir das vermeiden, was auch schon im Namen Osterweiterung gestanden ist. Was auch in diesen ganzen Vorstellungen, die Zivilisation kommt vom Westen und geht dann nach Osten. Was in all diesen Vorstellungen ist, dass eigentlich ist es nur eine Peripherie des Westens. Da gibt es Bücher von ungarischen Schriftstellern, die genau das sagen. Das müssen wir versuchen zu vermeiden und zu überwinden. Und ich denke, da hat Österreich nicht nur Erbe, sondern einen Auftrag.
Mitteleuropa war ja und ist ja ein Konzept einer regionalen Zusammenarbeit. Aber wie schauen heute Intentionen für eine regionale Zusammenarbeit in Europa innerhalb der Europäischen Union aus? Darüber spricht Melanie Barley, Politikwissenschaftlerin und Mitarbeiterin der Andrasch-Universität in Budapest.
Der Begriff Zeitenwende impliziert also nicht nur eine geopolitische Veränderung, sondern auch eine mögliche Verschiebung der Grundprinzipien der internationalen Ordnung. Dies lässt sich an der starken Zunahme regionaler Kooperationsprozesse auch im östlichen Teil Europas ablesen. Neue Initiativen wie die Drei-Meere-Initiative, das Dubliner Dreieck und die Central Five sind entstanden. Diese Kooperation zielt neben der Vertiefung der wirtschaftlichen Beziehungen eben auch auf die Bewältigung sicherheitspolitischer Herausforderungen. Der Krieg in der Ukraine hat die Bedeutung dieser regionalen Kooperationsformate noch verstärkt und zu einer deutlichen Fokussierung auf Sicherheitsaspekte geführt. Es gibt einen spürbaren Sicherheitsschub, wie Kai Olaf Lang es in diesem Kontext formuliert. Lassen Sie mich im nächsten Schritt auf die Positionierung der V4 gegenüber den USA. Die Kontextualisierung der sicherheitspolitischen Perspektive der Visegrad-Gruppe auf die USA als zentralen Verbündeten und Tragensäule ihrer Verteidigungsstrategie, insbesondere im Rahmen der NATO, wirft ein Schlaglicht auf die komplexen und teils widersprüchlichen Beziehungen zwischen den osteuropäischen Staaten und dem Westen. Nach dem Ende des Kalten Krieges suchten diese Länder den Anschluss an westliche Strukturen, um Sicherheit vor dem ehemals dominierenden russischen Einfluss. Die USA spielten dabei eine Schlüsselrolle, sowohl als Garant für militärische Sicherheit als auch als politisches Vorbild. Die innenpolitische Entwicklung in den V4-Staaten, insbesondere in Ungarn unter Premierminister Viktor Orban, zeigen jedoch eine zunehmende Distanzierung von einigen westlichen Werten wie Rechtsstaatlichkeit und demokratische Standards. Orban kritisiert einen illiberalen Imperialismus, den er in Westeuropa und bei linken Kräften in den USA im Werk sieht, und stilisiert den Konservativismus als Rettung vor einer vermeintlichen moralischen Dekadenz. Dies deutet auf eine grundlegende Debatte über die Richtung der modernen Demokratie hin, die weit über die Frage der militärischen Sicherheit hinausgeht. Diese Debatte wirft ein Licht auf die Herausforderung, vor denen die V4-Staaten stehen. Einerseits die Notwendigkeit, sich Sicherheitspartnerschaften mit den USA im Rahmen der NATO aufrechtzuerhalten und andererseits die innenpolitische Entwicklung, die teils im Widerspruch zu den Werten steht, auf denen diese Partnerschaft historisch begründet wurde. Die Positionierung der V4, insbesondere Ungarns, verdeutlicht die Spannung zwischen dem Wunsch nach sicherheitspolitischer Stabilität durch Anlehnung an die USA und dem Bestreben, eine autonome politische und ideologische Linie zu verfolgen, die mit den Vorstellungen einiger westlichen Demokratien kollidiert. Wir beobachten die Entstehung eines Europas der Nationalstaaten, die sich mit Abschottungspolitiken, mit Staffelgrenzen und nach ungarischem Vorbild gegen Migration wirkt und die Europäische Union als reines Wirtschaftsprojekt versteht. In diesem Kontext gewinnt ein nach dem Sieg über die Ukraine gestärktes Russland und China an Einfluss und prägen eine neue geopolitische Landschaft. Diese Entwicklung könnte durch eine mögliche Rückkehr Donald Trumps und eine damit einhergehende Erstarrung des Trumpismus auch transatlantische Unterstützung. Die Strategie Orbáns und Fizos, Putin, fast ausschließlich mit kommunikativen, also mit soften Mitteln zu einer Verhaltensänderung zu bewegen, hat wenig Aussicht auf Erfolg. Wie mein Kollege Andras Schetti von der Andraschi Universität kürzlich betont hat, könnte die Kombination aus einer Schwächung der Ukraine und einer Verringerung des Drucks auf die russische Wirtschaft Putin eher dazu veranlassen, die militärische Situation zu sein, Russland zu nutzen. Dies könnte dazu führen, dass sich die Frontlinie weiter nach Westen schiebt und die Kämpfe andauern, sodass das von Orbán befürchtete schlimmste Szenario einer Grenze zwischen Ungarn und Russland Wirklichkeit werden könnte. Abschließend möchte ich wieder auf Gerhard Baum zurückkommen. Angesichts des von ihm, von Baum aufgezeigten Herausforderungen muss also die Europäische Union aufgefordert werden, ihre Ansätze zur Bewältigung der aktuellen Krise über traditionelle diplomatische und militärische Maßnahmen hinaus zu erweitern. Die EU muss eine führende Rolle bei der Verteidigung und Förderung der internationalen Rechtsordnung und der universellen Menschenrechte spielen.
Gerade in der jetzigen Zeit müssen Menschenrechte nicht nur theoretisch, sondern vor allen Dingen auch praktisch verteidigt werden. Und wir erleben, wie massiv Menschenrechte verletzt werden. Jeder Krieg ist eine skandalöse Verletzung von Menschenrechten. Die ukrainische Schriftstellerin Tanja Maljatschuk, Bachmann-Preisträgerin, lebt jetzt in Wien, kann aus ihren Erfahrungen aus der Ukraine direkt berichten, wie wichtig es ist, Menschenrechte zu bewahren und wie die Situation in einem Kriegsgebiet mitten in Europa aussieht.
Selbst die größten IdealistInnen und TräumerInnen in der Ukraine haben es gut gelernt. Vorsichtig mit der Zukunft umzugehen. Denn es ist immer besser, angenehm überrascht zu werden, als einen weiteren Zusammenbruch aller Hoffnungen erleben zu müssen. Spätestens 2013, als auf dem Kiewer Hauptplatz Maidan Massenproteste gegen die Nichtunterzeichnung des Assoziierungsabkommens mit der Europäischen Union ausgebrochen sind, wurde mir klar, wie sehr die unterschiedlichen Erfahrungen das Bewerten der Realität beeinflussen. Jene österreichische Freunde und Freundinnen, meine osteuropäische emotionale Verfassung, früher für amüsant gehalten hatten, distanzierten sich von mir, sobald das Ringen um eine demokratische Zukunft in der Ukraine begann. Auf einer unbewussten Ebene erkannten sie wohl, dass die Veränderung in einem fernen, unbekannten Land, das sie noch vor kurzem Russland Plus zuordneten, sie zwingen würden, sich ebenfalls zu verändern. Manchmal habe ich den Eindruck, dass all die Gräueltaten und Verbrechen, die Russland bis zum heutigen Tag in der Ukraine begangen hat, den Beweis liefern sollten, dass der Kampf für fundamentale humanistische Werte und das Recht, in einer freien Gesellschaft zu leben, sinnlos und immer zum Scheitern verurteilt ist. Wehrt euch nicht, bemüht euch nicht, protestiert nicht, strebt nicht nach Besserem. Habt Angst, seid verzweifelt. Es gibt keine wahre Freiheit, so wie es auch keine Gut und Böse gibt, keinen Sinn in der europäischen Einheit, keinen Gewalttäter und kein Opfer. Absolut alles kann differenziert und relativiert werden. Absolut alles. 2014 brachte ein bisher unsichtbares, emanzipiertes postsowjetisches Land die gewohnten europäischen Ordnungen durcheinander und legte seine Verwundbarkeit offen. Hier ist das Unrecht, hier die Gefahr. Das hatten wir schon einmal, nicht? Und trotzdem entschied sich die westeuropäische Gemeinschaft für Appeasement-Politik. Zum Teil aus ganz bestimmten wirtschaftlichen Interessen, aber auch, weil man seine fest verankerte Illusionen so lange wie möglich nicht aufgeben möchte. Selbst nach der Okkupation der Krim nahm der Westen die Gefahr, die von Russland ausging, nicht wahr. Man redete ja auch nicht von Krieg, sondern von Auseinandersetzungen, Konflikt, Krise. Als gäbe es keinen Aggressor, sondern lediglich einen Streit auf Augenhöhe. Die Abwertung des ukrainischen demokratischen Prozesses im Westen, die Ungläubigkeit gegenüber diesem Prozess und gleichzeitig die blinde Glaube an die russische Propaganda sind einer der Gründe für diesen schrecklichen Krieg. Der humanistische Inhalt der europäischen Idee verschwand irgendwo und wurde durch die Vorstellungen von Wohlstand und Stabilität um jeden Preis ersetzt. Die europäische Idee wurde nicht nur zur Lösung aller Probleme, sondern sie wurde zum Selbstzweck und verhinderte, dass wir das Herannahen einer neuen Katastrophe seien. Aber was bedeutet Europa, wenn nicht ein Gebiet des Wohlstands, der aus Frieden und sozialer Emanzipation resultiert? Wohlstand ist eine Folge von dauerhaftem Frieden, nicht umgekehrt. Und Frieden ist eine Folge der freien Entscheidungen aller Mitbürger und Mitbürgerinnen, keine Urheber von Gewalt mehr zu sein. Verschwindet jedoch die Freiheit, verschwindet auch der Frieden und mit ihm sehr schnell auch der Wohlstand. Eine ballistische Rakete legt 1000 Kilometer in 10 Minuten zurück. Obwohl ich nur eine Schriftstellerin bin, empfinde ich mehr denn je die Notwendigkeit eines vereinten, wahrhaften Europas und insbesondere eines Vereines Mitteleuropas als einen starken, selbstständigen Teil davon. In der Tat ist dieser Prozess bereits im Gange. Der Zusammenhalt angesichts der russischen Aggression, die eigentlich nie weg war, ist eine natürliche Verteidigungsreaktion. Kein mitteleuropäisches Land kann sich allein gegen eine mächtige Autokratie behaupten, wohl aber mit der Unterstützung seiner Nachbarn. Was uns alle zu Verbündeten macht, ist unsere gemeinsame Erfahrung des Überlebenskampfes, unsere gemeinsamen Traumata und zwei Ängste. Die Angst vor einem Osten, der uns verschlingen will, und die Angst vor einem Westen, der uns wieder verraten könnte. Wohin Österreich gehört, entscheiden Sie.
Österreich hat sich immer dem Westen zugehörig gefühlt, auch wenn es in der Mitte Europas liegt. Aber wem fühlt sich Russland zugehörig, dem Westen oder doch mehr dem asiatischen Raum? Wolfgang Müller, Historiker an der Universität Wien, über das Verhältnis Europa-Russland, aber vor allen Dingen über das Verhältnis von Russland zu Europa und die Frage, wo gehört Russland hin?
In einer Meinungsumfrage 2001 gaben 71% der Befragten in Russland an, dass ihr Land keiner europäischen, sondern einer eurasischen Zivilisation angehöre und der westliche Entwicklungspfad für ihr Land ungeeignet sei. Nach einer mentalen Annäherung der russländischen Bevölkerung an Europa in den folgenden Jahren distanzierte sich allerdings die Mehrheit vor dem Hintergrund steigender Konflikte und entsprechender Medienarbeit des Kremls später wieder von Europa. In Lehrbüchern für Politik und Völkerrecht wurde ebenfalls festgestellt, dass Russland kein Teil Europas sei. Eine Demonstration 2014, auf der auf dem Transparent steht, hier auch eine Chiffre der unter Anführungszeichen moralischen Verkommenheit Europas oder des Westens. 2016 gaben einer Umfrage der Körperstiftung zufolge 51% der Befragten in Russland an, ihr Land gehöre nicht zu Europa. 46, also tief gespalten, 46% waren der gegenteiligen Meinung. Einige Jahre später verschob sich die Einschätzung zugunsten Europas, um schließlich nach dem Angriffskrieg oder nach der großen Invasion 2022 Russlands gegen die Ukraine wiederum gegen Europa auszuschlagen. Wie Sie gesehen haben, war für Russland das Verhältnis zu Europa seit dem Mittelalter oder seit der frühen Neuzeit eine zentrale politische, wirtschaftliche, aber vor allem Identitätsfrage. Während eine Seite Europa nacheiferte, lehnte die andere dieses leidenschaftlich ab. Einige, wie die Panslawisten oder später der Kommunismus, wollten Europa am russischen Wesen genesen lassen. Die Debatte wird weitergeführt werden.
Österreich als Idee, als Staat, war ja immer in der Mitte Europas, war immer zwischen Russland, den Völkern im Osten und dem Westen. Österreich hat sich immer hier als Mitte definiert und sich versucht, nach beiden Richtungen auszurichten. Einmal gegen den Westen kämpfend, einmal gegen den Osten kämpfend, sich in der Mitte Europas ausgebreitet. Ernst Burg-Müller, Historiker, über die historische Bedeutung von Österreich, aber vor allen Dingen diesem großen mitteleuropäischen Raum zwischen diesen beiden scheinbaren Gegenpolen Westen und Osten.
Also Haus Österreich und Herrschaft zu Österreich sind diese zwei Begriffe des späten Mittelalters, wobei Haus Österreich nicht nur die Familie bedeuten kann, sondern auch als eine Art quasi Staatsname gebraucht wird. Haus Österreich ist im 15. Jahrhundert auch ähnlich wie Herrschaft zu Österreich als Summe der habsburgischen Herrschaften genannt. Und dieses ganze Konglomerat von zunächst gar nicht zusammenhängenden Ländern steht schon in europäischen Konflikten, Kontakten und so weiter drinnen. Man heiratet Prinzessinnen aus Paris, aber auch aus Spanien. Die Töchter werden auch überall hin verheiratet, zwischen Polen und Spanien und Oberitalien und so weiter. Also man steht in diesem ganzen Geflecht europäischer Mächte drinnen und versucht sich da in diesem ständigen Konkurrenzkampf zwischen den Jagellonen, den Luxemburgern, den Valois und so weiter, sich zu behaupten und durchzuschwindeln. Es gibt einige Schwächepunkte dabei, das sind die Herrschaftsteilungen. Habsburger sind fruchtbar, haben mehrere Söhne, da teilt man das Ganze, das führt zu Konflikten, auf die ich jetzt nicht eingehe. 1918 zerfällt die Monarchie und jetzt wird Österreich ein europäisches Problem. Das neue kleine Österreich ist ein Missverständnis. Warum? Es erhält den Namen Österreich von den Siegermächten. Es wird zur Selbstständigkeit und zum Namen Österreich verurteilt, weil die Siegermächte mit Österreich, nämlich dem Nachfolgestaat der westlichen Reichshälfte der Habsburger Monarchie, Frieden schließen, während die Österreicher sich selber als neuer Staat verstehen, der mit dem Alten nichts zu tun hat. Verstehen Sie das? Das ist eine sehr komplexe Geschichte. Die Nation ist, will keine Nation sein, sie will auch keinen besonderen Staat haben, aber sie wird dazu verurteilt und sie bekommt den alten Namen Österreich auferlegt. Das ist ein europäisches Problem. Es kommt die ökonomische Problematik dazu und eine extrem krisenhafte Entwicklung in der Zwischenkriegszeit. So, nach 1945 befreit sich Österreich oder wird befreit, nicht nur von den Nationalsozialisten, sondern auch von den herrschenden deutschen nationalen Orientierungen. Man hatte die Deutschen im Land gehabt, man hat das alles durchgemacht, man weiß, wie es geht, oder vielleicht doch nicht so toll. Und dann entsteht also schon langsam auch ein österreichisches Nationalbewusstsein, das mit Staatsvertrag und Neutralität wichtige Bezugspunkte erhält. Die Neutralität führt allerdings dazu, dass man mit Europa ein Problem hat. Man spürt das auch heute noch. Neutralität führt zu einem etwas isolationistischen Nationalbewusstsein. Und ich glaube, Österreich kämpft damit bis heute und vielleicht auch noch längere Zeit.
Österreich ist neutral, ist staatsrechtlich neutral. Österreich hat diese Neutralität gelebt, aber nie in einem ideologischen Sinne. Österreich ist nicht neutral gegenüber Menschenrechtsverletzungen und kann natürlich nicht neutral sein gegenüber dem Terror. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka über die Rolle Österreichs und warum diese große europäische Erzählung heute auf dem Prüfstand steht, wenn es um wirklichen brutalen Terror geht, etwa in Israel im Nahen Osten oder auch den Terror des Krieges in der Ukraine und gegen die Ukraine.
Ich glaube, es ist mehr denn je heute eine Aufgabe, über Europa zu reflektieren. Und ich mache jetzt gleich fest, warum es die große Erzählung nicht gibt, auch für mich nicht gibt, ist nicht der Krieg in Russland, sondern der Krieg in Israel. Ich war bass erstaunt bei der Frage, ist ISIS eine Terrororganisation? Da gab es in Europa wohl überhaupt keine Diskussion dazu, dass wir eine gesamtheitliche Sicht gehabt haben. Es ist eine Terrororganisation, wir müssen zusammenstehen und das gilt es, gesamtheitlich zu kämpfen, aus welcher auch persönlichen, nationalen, regionalen Herkunft man auch gewesen ist. Da gab es natürlich auch ein wenig da und dort Bedenken, wenn ich an belgische Politiker und Historiker denke, aber grundsätzlich war es ein ganz klares Bild. Und dann kam der Krieg in Gaza und einmal zerfiel Europa in eine Fragmentierung, wie ich es mir auch persönlich nicht vorstellen konnte. Auf einmal tauchen die alten Narrative des Antisemitismus auch ganz deutlich in der europäischen Politik, auch von europäischen Politikern wie dem Außenbeauftragten Borrell auf. Und auf der anderen Seite hat man auf einmal in all seinen Haltungen zu diesem Krieg seine eigene kulturelle Struktur und gesellschaftliche Struktur auf einmal angeführt, um sich politisch zu positionieren. Und mit einem Mal war dieses geeinte Europa ein ungeheuer zersplittertes, das hat sich nicht nur in den Abstimmungen zu den UNO-Resolutionen gezeigt, sondern auch vor allem an der Haltung in den verschiedensten europäischen Räten. Das ist aber nicht eine Erscheinung, die erst nach dem 7. Oktober 2023 für mich aufgetaucht ist, schon viel früher. Sie ist aufgetaucht eigentlich, wenn es um das Thema der europäischen Erweiterung und den Balkan gegangen ist. Es war ganz klar, und ich umschließe das, dass die europäische Erweiterung um die Länder, und ich sage bewusst nicht Osterweiterung, um die Länder, die seinerzeit in der Einflusssphäre der Sowjetunion gestanden sind, für uns eine ganz wichtige gewesen sind, die Europa zu einem Europa gemacht haben, das etwas Ganzes vermitteln sollte. In dem Moment, wo es, und man hat das bewusst aufgrund der Konfliktsituation des zerfallenden Jugoslawien ausgelassen, also um diese Erweiterung dieser eigentlich eine Quantität negligible gegangen ist, diese 6 Länder noch mitzunehmen und hier in eine Perspektive zu geben. Seit 2003, niemand hat so lange gewartet, überhaupt für den Beginn von Beitrittsverhandlungen wie die Länder des Balkans. Und das Letzte, so hoffen wir in den nächsten Tagen, wird Bosnien-Herzegowina sein, das mit den Beitrittsverhandlungen beginnen kann, hat sich dieser Prozess dieses Erweiterns und dieses gemeinsame als Werte und schlussendlich als Raum auch zu sehen, als historischen Raum, als Wirtschaftsraum, als Kulturraum zu sehen, eigentlich in die Länge gezogen. Und erst durch den Druck der Ukraine ist dort etwas in Gang gekommen, weil Österreich und mit anderen Nationen dort ganz vehement die Finger drauf gelegt hat, dass das nicht sein darf, wenn Europa Europa im Sinne ist, auch eines geografischen Positionierens. Und ich denke, dass daraus man, und das war ein Prozess, der sich in den letzten Jahren eigentlich schon gezeigt hat, dass Europa wieder begonnen hat, sich wieder kleinräumiger zu organisieren. Wir haben viele Organisationen, wie zum Beispiel Visegrad-Länder. Auf einmal taucht etwas auf, was längst in der Geschichte vergessen gewesen ist. Dann haben wir das Austerlitz-Format seit 2015 in das Leben gerufen, um eine neue Möglichkeit der Kooperation. Dann Austerlitz Plus, jetzt gibt's die Friends of Balkans. Auf einmal tauchen unterschiedliche Strukturen auf, die alle eines zum Ziel haben, aus den unterschiedlichen nationalen Gesichtspunkten eigentlich Europa wieder zu verstehen und Europa einen Zugang zu ermöglichen. Österreich hat gerade in der letzten Zeit einen enormen Beitrag dazu geleistet, diese europäische Idee auch aus einer anderen Perspektive wieder am Leben zu erhalten.
Die europäische Idee lebt eigentlich seit Jahrtausenden durch alle Wechselfälle der europäischen Geschichte. Es gibt natürlich aktuelle Herausforderungen für das europäische Modell, aber die Grundlagen, auf denen Europa gebaut ist, die bleiben gleich. Barbara Zehnpfennig, Politikwissenschaftlerin und Philosophin an der Universität Passau, über das Europa und warum Europa auf 3 Hügeln gebaut wurde und noch immer auf diesen 3 Hügeln wurzelt und steht.
Vielleicht ist der Spruch etwas abgegriffen, oder er ist abgegriffen, dass Europa auf 3 Hügeln erbaut wurde, aber er trifft einfach zu. Die Akropolis, das bedeutet griechische Philosophie und Wissenschaft, Golgatha, das heißt das Christentum, und das Kapitol, damit ist das römische Recht gemeint. Auf diesen 3 Fundamenten ist das europäische Gebäude errichtet und alles, was darauf aufbaut, ist in irgendeiner Weise von diesen Grundlagen geprägt. Das mag zunächst zweifelhaft erscheinen, wenn man zum Beispiel an unsere jüdisch-christliche Wurzel denkt. Ich bleibe bei dem jüdisch-christlich, weil das Neue Testament ohne das Alte nicht verstehbar ist. Also wenn man zum Beispiel an unsere jüdisch-christliche Wurzel denkt, scheint es zweifelhaft zu sein, denn die spielt im säkularen Zeitalter ja fast keine Rolle mehr, so scheint es. Doch der Schein trügt. Wären wir auf die Idee gekommen, dem einzelnen Menschen einen unendlichen Eigenwert zuzusprechen und ihn in den Mittelpunkt unserer politischen Ordnungen zu stellen, wenn uns nicht der Glaube an die Gottesebenbildlichkeit des Menschen überliefert worden wäre. Einen höheren Rang kann man dem Menschen nicht zuerkennen, als in ihm den göttlichen Funken wirken zu sehen. Vor Gott sind nach dieser Vorstellung alle Menschen gleich, doch gegenüber Gott muss sich jeder individuell verantworten. Das ist ein Konzept des Menschen, das einzigartig ist. Er ist in seinen Entscheidungen frei, weil er das Göttliche, den Geist, der ihm diese Entscheidung ermöglicht, in sich trägt. Und er ist seinen Mitmenschen in dieser Eigenschaft gleich. So kombiniert sich in unübertrefflicher Weise Individualismus, das hier Einzelsein des Menschen, mit Universalismus, das gemeinsame Menschsein aller Menschen. Ohne dieses Doppelte, dieses Zusammenspiel von Besonderssein und Allgemeinsein, von Freiheit und Gleichheit, ließe sich zum Beispiel die Entstehung der Demokratie kaum erklären. Dass diese bereits im antiken Griechenland entwickelt wurde, zeigt nur die Nähe von griechischem und jüdisch-christlichem Denken. Bei Platon beispielsweise hat der Mensch die Aufgabe, sich via Vernunft, die allen Menschen als Möglichkeit mitgegeben ist, Gott anzugleichen. Und der sokratische Dialog stellt eine Gewissensprüfung dar, das ist jetzt wieder die individuelle Seite, die der Christlichen in nichts nachsteht. Griechische Philosophie und jüdisch-christliche Religion haben in der christlichen Theologie nicht umsonst zusammengefunden. Sie bezeichnen meines Erachtens verschiedene Wege zum selben. Ich habe an diesen gemeinsamen europäischen Hintergrund erinnert, um zu zeigen, wie sehr wir noch immer von dem zieren, was uns überliefert wurde, und um deutlich zu machen, wie spezifisch das ist, was in Europa gefunden wurde. Sicher haben auch außereuropäische Kulturen auf die europäische eingewirkt. Doch der Gedanke der Menschenrechte, die Idee des Staates, die rational begründete Wissenschaft, die Herrschaft des Rechts, all das sind Konzepte, die es meines Wissens in dieser Form sonst nicht gegeben hat, auch wenn einige von ihnen in anderen, aber wieder vergangenen Varianten vorgekommen sein mögen. Letztlich prägend wurde das europäische Modell. Genau diesem aber sind in den letzten Jahrzehnten mächtige Gegner erwachsen, die im Grunde keine friedliche Koexistenz anstreben, sondern dem Westen, wozu natürlich auch Mitteleuropa und der europäische Sprössling USA zählt, die also dem Westen den Kampf angesagt haben. Ein Vernichtungskrieg führt der radikale Islam, der die westliche Lebensweise gänzlich ausradieren möchte. Er lehnt den Individualismus ab und denunziert ihn als bloßen Egoismus. An seine Stelle soll die Umma treten, die Gemeinschaft der Gläubigen. Natürlich ist ihm auch die säkulare Ausrichtung des Westens ein Dorn im Auge. Er sieht überall eine schändliche Orientierung am Leben der Lust statt einer Ausrichtung auf die Transzendenz. Einen anderen Grund für seine Ablehnung des Westens hat die Großmacht China. Sie ist selbst völlig weltlich und materialistisch ausgerichtet, das ist also nicht der Vorwurf an uns. Sie hasst aber die Freiheit und Hochschätzung des einzelnen Lebens, die den Westen auszeichnen. Menschenrechte hält sie für eine rein europäisch-amerikanische Angelegenheit. Ihnen eine globale Bedeutung zuzuschreiben, ist für sie Ausdruck von westlichem Kolonialismus. Russland, das in seiner Geschichte immer wieder ein wechselhaftes Verhältnis zu Europa hatte, scheint sich nun endgültig von Europa abgewandt zu haben. Als Zugehöriger zum Oströmischen Reich hat es das Christentum in orthodoxer Form gelebt, wobei sich die Orthodoxie nun offenbar problemlos mit der Politik verbündet, Kyrill, und selbst noch den grausamsten Angriffskrieg
rechtfertigt. Den Westen verachtet das Russland Putins für seine vermeintliche Schwäche, für das eigene nicht kämpfen zu wollen, weil das den Lebensgenuss stört. Konfliktregulierung durch Kompromiss, Achtung individueller Entscheidungen, ein Leben auch jenseits der gesellschaftlichen Norm. Diese Erscheinungsweisen westlichen Denkens sind in der Sicht des Imperialisten Putin reine Symptome mangelnden staatlichen Selbstbehauptungswillens und eine Einladung an den Stärkeren, den Schwächeren zu unterjochen. Es scheint also so, als ginge es in den genannten Gegnerschaften nicht bloß um Geländegewinne, sondern um ein Aufbegehren gegen das Entscheidende, wofür Europa steht, nicht zuletzt die Freiheit.
Freiheit. Auf dieses eine Wort kann man vielleicht die große Erzählung und die großen Erzählungen zu Europa herunterbrechen. Das Symposium, die großen Erzählungen zu Europa, haben Sie jetzt in Ausschnitten gehört. Ein, glaube ich, durchaus spannendes und anspruchsvolles Programm. Das war der 38. Podcast Grundsatz der Politischen Akademie der Volkspartei in Zusammenarbeit mit Missing Link. Sie können diesen Podcast hören auf allen gängigen Plattformen und Sie können ihn natürlich auch hören auf der Homepage der Politischen Akademie www.politische-akademie.at. Sollten Sie Anregungen haben, Kritik haben oder sollten Sie uns ein Neudeutsch-Feedback geben wollen, gerne auch per Mail an grundsatz@politische-akademie.at. Das war's für heute. Ich darf mich verabschieden. Mein Name ist Gerhard Jelinek. Danke fürs Zuhören.